Und seitdem sage ich immer, ich bin verliebt ins Gelingen und nicht in die Ergründung, warum sind wir gescheitert? Das ist vielleicht die sekundäre Frage.
Contalk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Contalk. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. Heute freue ich mich ganz besonders, denn mein heutiger Gast ist Rainer Schmidt mit einer, wie ich finde, sehr beeindruckenden Berufsbiografie. Ich habe mich natürlich vorbereitet auf die heutige Podcast-Folge und habe nochmal so ein paar Highlights aufgeschrieben und habe gedacht, naja, bevor ich jetzt meine erzähle, frage ich doch lieber das Original. Herr Schmidt, was hat sich denn in Ihrer Vita, in Ihrem Leben so ereignet? Wollen Sie ein bisschen plaudern?
Sehr gerne. Hallo, Herr Müller. Ach, ich bin jetzt 60 Jahre alt, geboren sehr ländlich in einer einfachen Arbeiterfamilie und das Prägnanteste war, ich bin ohne Unterarme zur Welt gekommen, weswegen es direkt ein paar medizinische Prognosen gab. Ich trage am rechten Bein auch noch eine Beinprothese und die ersten medizinischen Prognosen waren, naja, der sitzt mit 20 im Rollstuhl, da wird nichts draus, Arbeitsleben ist auch nicht möglich. Alles ist völlig anders gekommen. Glücklicherweise wusste ich nichts von diesen Prognosen und bin aufgewachsen wie jedes andere Kind. Habe erstmal meine Umwelt erkundet, hatte zwei Geschwister, war in einem kleinen Dorf, habe keinerlei Ablehnung erfahren, weil die Kinder sich an mich gewöhnen konnten. Insofern habe ich das erlebt, was Psychologen heute Selbstwirksamkeit, Autonomie und Bindung als die drei wichtigsten psychologischen Grundbedürfnisse haben. Und dann entfaltet man sich, probiert alles aus. Bin dann tatsächlich auf eine Sonderschule gekommen, weil das damals so vorgeschrieben war. Also das nordrhein-westfälische Schulgesetz sah das so vor. Niemand kam auch ernsthaft auf die Idee, dass es eine inklusive Schule gäbe. Also die Dorfschule in meinem Heimatort, ja. Es hatte tatsächlich niemand die Idee. Der Erste, der die Idee hatte, vielleicht auf eine Regelschule zu gehen, war dann ich am Ende meiner mittleren Reife. So, die war dann in Sicht. Und ich bin auf städtische Gymnasium nach Wiel gegangen, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Hatte da einen wunderbaren Menschen, nämlich den damaligen Direktor Herbert Heidmann, der bei meinem Anblick und meinem Anliegen sagte, Rainer, was müssen wir tun, damit Sie bei uns zur Schule gehen können?
Das ist die richtige Frage, ja.
Ja, weil er sagte, okay, so kurze Arme, das kannst du auch nicht therapieren. Sie merken, der war evangelisch, genau wie ich als Katholike hätte, der mich nach Lourdes geschickt, in den See springen, Wasser austrinken. Nee, der hat gesagt, meine Schule kann ich verändern, dass sie passend wird für diesen außergewöhnlichen Schüler. Es gab ganz wenig Anpassungen und für mich war das ein glücklicher Moment. Ich war mittendrin in der Jugend meines Dorfes. Hab dann einen kleinen ängstlichen Schritt gemacht. Ich bin Verwaltungsbeamter geworden, weil ich tatsächlich dachte, naja, was kannst du so ohne Hände? Eine Bauarbeiter wird nix. Habe aber sehr schnell gemerkt, das ist nicht meine Leidenschaft. Dann angefangen, Theologie zu studieren. Das war meine Leidenschaft, aber mehr so aus der inhaltlichen Auseinandersetzung. Bin dann evangelischer Pfarrer geworden, war in einer Gemeinde, bin dann an ein Erwachsenenbildungsinstitut als Dozent für inklusive Bildung gewechselt, habe das 10 Jahre gemacht, danach in die Freiberuflichkeit, weil ich, ach ja, ich bin plötzlich so zum Bühnenmenschen mutiert. Habe
auch sehr erfolgreich, ja, darf ich mal erwähnen.
Ja, genau. Ich hatte ein eigenes Kabarettprogramm, habe aber tatsächlich ganz viele Vorträge zum Thema inklusive Bildung gemacht und hab dann einfach gesagt, ich riskiere das mal und war dann 10 Jahre als Solo-Selbstständiger, Moderator, Kabarettist, Keynote-Speaker unterwegs, bis ich dann schließlich von der Diakonie Michaelshofen geheadhuntert wurde, nämlich von Ihnen, Herr Müller, mit der Idee, der könnte theologischer Vorstand eines Sozialunternehmens quasi als Quereinsteiger sein. Und dann muss man sich die Frage stellen, habe ich es erstens drauf, habe ich zweitens, vielleicht noch wichtiger, die nötige Leidenschaft und glaube ich, dass ich etwas fürs Unternehmen tun kann, weil ein Vorstandsposten ist zwar sozial mit hohem Status versehen, aber kein Selbstzweck und ich liebe es, Tätigkeiten zu machen, wo ich denke, ach, da könnte ich etwas bewirken, wenn das nicht da ist, dann muss ich es auch nicht machen.
Sehr beeindruckend. Ich muss das jetzt erstmal alles verarbeiten und ein bisschen sacken lassen. Ich will noch einmal auf so zwei Momente eingehen, die Sie gerade erwähnt hatten, nämlich das Thema am Anfang, also quasi ganz am Anfang, so nach Ihrer Geburt, gab es so Prognosen, die eher negativ waren, so hatte ich Sie jetzt verstanden, die Sie aber gar nicht gehört hatten oder die Ihnen gar nicht erzählt wurden sozusagen. Ich will darauf hinaus, das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Also wahrscheinlich hätte es auch andere Menschen gegeben, die, wie soll ich sagen, eher nicht so dieses positive Mindset hätten, sondern die eher gesagt hätten, oh, ist alles so schwierig und ich muss mal gucken, ja. Was hat sie denn da so geprägt, vielleicht auch im Elternhaus, dass sie so dieses, sagen wir mal, zukunftsgerichtete, positive Mindset auch entwickeln konnten?
Also ich bin tatsächlich Sandwich-Kind. Als ich zur Welt kam, war meine Mutter, meine Großmutter, mein Vater, das ganze Dorf geschockt. Und tatsächlich, mein Vater war vorher ein junger Mann, hatte gerade ein Haus gebaut, hatte seinen Beruf. Und das Dorf hat dann gedacht, oh, das könnte ein Sozialfall werden und hat dann relativ schnell eine Geldsammlung angestrengt. Was ich heute sehr rührig finde, was für meinen Vater aber die größte Kränkung war. Weil der plötzlich zum Sozialhilfeempfänger wurde und das Geld wurde auch nie angepackt. Die haben das meine Eltern irgendwo auf ein Konto gelegt und haben gesagt, naja, wenn der mal groß ist und wir nicht mehr da sind, dann ist das seine Lebensversicherung. Und gleichzeitig haben die gesagt, wir wollen den Jungen erziehen wie die anderen Kinder auch. Also damals hatte ich bis jetzt eine ältere Schwester. Ja. Der soll genauso aufwachsen. Und ich glaube, das war so das Prinzip, wir wollen die nicht überbehüten, das haben die natürlich gemacht, aber meine Eltern hatten viel Arbeit, die hatten gar keine Zeit, sich permanent um mich zu kümmern, was mir eben die Freiheit gegeben hat, im Dorf mit anderen Kindern aufzuwachsen, Fußball zu spielen, obwohl ich eine Beinprothese getragen habe, Völkerball zu spielen, obwohl ich Bälle fangen, naja, auf Brusthöhe super, aber auf Beinhöhe schlecht. Dann haben die Kinder einfach gesagt, komm, wenn du auf den Beinen abgetroffen wirst, gilt nicht. Die haben also die Regeln, die Spielregeln angepasst, damit ich mitmachen konnte. Und dieses Mitmachen ist für mich tatsächlich ein zentrales Thema geworden. Ich war sozusagen immer dabei beim Staudamm bauen und so weiter. Ich habe immer meine Rolle, immer meine Aufgaben gehabt. Und indem man es ausprobiert, merkt man plötzlich, was alles möglich ist. Also Selbststärke, Erwartung beruht auf einer Selbststärke-Erfahrung. Die müssen Sie machen. Und glücklicherweise gab es kaum Menschen, die gesagt haben, nee, lass mal lieber sein, geht nicht. Mhm.
War das dann also eher sozusagen die soziale Gemeinschaft, gar nicht so sehr das Elternhaus, dass sie da, neudeutsch würde man ja sagen, empowered wurden? Ja, also quasi auch diese nach dem Motto, ja, machen wir jetzt quasi so, wie wir es bei allen anderen auch machen. Also war das eher die Erfahrung, die sie da so gestärkt hat?
Ja, beides. Es war auch in meinem Elternhaus so, wie gesagt, meine Eltern konnten sich nicht permanent um mich kümmern. Ich habe natürlich, war ich ein Zeitfresser, sage ich mal. Meine Mutter hat mich morgens oft anziehen müssen. Das hat lange gedauert, bis ich das alleine konnte. Viel länger natürlich als bei meinen Geschwistern. Aber diese Idee, wir schauen mal, was geht. Als ich dann irgendwann mit der verrückten Idee aus dem Urlaub wiederkam, ich könnte Tischtennis spielen, hat mein Vater mir einen Schläger gebaut, indem er so ein Rohr genommen hat, ausgedrechselt, Schläger dran geklöppelt, weil er sagte, ja, wenn der Junge sich da den Kopf gesetzt hat, müssen wir mal gucken, wie kann man es verwirklichen.
Super, super. Ja. War das denn der Beginn auch ihrer Tischtenniskarriere, ihrer sehr erfolgreichen Tischtenniskarriere?
Tatsächlich gab es so eine Initialzündung. Meine Familie war, als ich 12 war, in Österreich in einem kleinen Bauerndorf im Urlaub. Da gab es eigentlich nur eine Tischtennisplatte und ich konnte nicht mitspielen, nachdem ich erfolglos versucht habe, einen Tischtennisschläger zwischen die Oberarmstümpfe zu nehmen. Aber da ist natürlich die Reichweite eingeschränkt, die Schultermuskulatur und so weiter verkrampft. Und da gab es einen Urlaubsgast, der sah mich und hat als Fremder mich angesprochen, willst du nicht mitspielen? Ich sage, ich kann den Schläger nicht festhalten. Und am nächsten Tag kam er wieder, hatte so Schaumstoffschnüre dabei, hat mir einen Tischtennisschläger an den Arm gebunden, hat also Verantwortung für mich übernommen, obwohl wir einander völlig fremd waren, weil er es nicht ertragen konnte, dass dieser Junge nicht mitspielen konnte. Und das war der allererste Schläger und hat bei mir diese Begeisterung ausgelöst, weil ich war nachher immer noch schlecht mit diesem wackeligen Schläger am Arm, aber zu dem, was ich vorher konnte, nämlich eigentlich nichts, zu dem, was ich 2 Tage später mit diesem angebundenen Schläger vermochte, war unglaublich euphorisierend. Ich habe 2 Nächte nicht geschlafen und das hat mich mit Leidenschaft erfüllt. Und deswegen kaum aus dem Urlaub zurück, habe ich zu meinem Vater gesagt, hör mal, du musst mir einen anständigen Schläger bauen, der nicht so wackelt. Ich will in den Tischtennisverein. Und das war so ein Moment, wo ich nachher oft darüber nachgedacht habe, wenn der sich auch mit diesem Scheitern abgefunden hätte, wäre mein ganzes Leben anders verlaufen. Ich habe das in vielen Lehrerfortbildungen dann immer erzählt, weil ihr seid Schlüsselpersonen. Ihr eröffnet den Menschen eine Welt, die werden Englisch lernen, eine Sprache erwerben. Das können sich die Kinder gar nicht vorstellen, aber ihr habt als Erwachsene diesen Horizont. Und seitdem sage ich immer, ich bin verliebt ins Gelingen und nicht in die Ergründung, warum sind wir gescheitert? Das ist vielleicht die sekundäre Frage.
Mit Sicherheit ist das die sekundäre Frage. Das würde ich absolut auch aus meiner Lebenserfahrung so bestätigen. Und Sie haben ja jetzt nicht nur irgendwie Tischtennis gespielt, sondern auch auf höchstem internationalen Niveau, um es mal so zu sagen. Hat Sie da der Ehrgeiz gepackt? Oder welche Rolle spielt sozusagen rückblickend eigentlich so diese Erfolge im Tischtennis auch für Ihre Persönlichkeit jetzt in der Führung? Wie würden Sie das beschreiben?
Also ich bin ein ganz großer Freund des Modells intrinsische Motivation und nicht extrinsische Belohnung oder willst du ein Ziel erreichen oder Marker vorgeben und so weiter. Tatsächlich, ich war von der Leidenschaft gepackt. Ich bin wie ein Bekloppter so oft wie es ging zum Tischtennistraining gefahren worden von meinem Vater, weil ich da eben erlebt habe, ich mache Fortschritte, ich werde immer besser. Der Trainer hat auch immer gesagt, Leute, ich will nicht, dass einer von euch deutscher Meister wird, aber ihr sollt alle lernen, Tischtennis zu spielen, so gut wie jeder es hier denn vermag. Dass ausgerechnet ich dann irgendwann deutscher Meister wurde und Paralympics gewonnen habe, das war eigentlich ein Nebeneffekt von diesem Prinzip. Ich erwarte von euch alles, gebt das Beste und wo ihr dann landet, das kann man vorher nicht bestimmen. Wer der Talentierteste ist, ich weiß es nicht. Ich kann da keine Prognose als Trainer machen, aber ich will für 30 Kinder die Lernräume schaffen, damit die alle leidenschaftlich Gas geben, sich verbessern, wie auch immer. Und insofern sage ich heute auch immer, das ist der beste Antrieb. Und erst später habe ich dann überhaupt erfahren, dass es Behindertensport gibt, dass es eigene Wettkämpfe gibt. Also ich habe jahrelang auf Kreisebene in der Jugend gespielt und wollte eben so gut wie irgend möglich werden. Ja, und dann kam irgendwann die Nationaltrainerin im Behindertensport auf mich zu. Ich dachte, ach, das kann ich mir mal angucken. Aber es war tatsächlich nie mein Ziel, irgendwie eine Medaille oder schlimmer noch eine Medaillenprämie. Die gab es damals zu der Zeit gar nicht. Und ich sage immer, wenn du etwas machst, mach es, weil es dich gepackt hat, weil die Leidenschaft dich voranbringt. Und sobald du anfängst, was könnte ich da noch extern oder extrinsisch erreichen? Ja, ich war 10 Jahre Solo-Selbstständiger. Da geht es erstmal darum, herauszufinden, was mache ich total gerne. Und irgendwann kann man es sich dann auch leisten, die Jobs abzulehnen, die man doof findet. Und da habe ich immer gemerkt, es geht mir nicht gut, wenn ich wegen des Geldes einen Auftrag annehme, den ich innerlich total ablehne. Das war eine Qual. Daher sage ich immer, ich hoffe, dass in unserem Unternehmen ganz wenige Menschen arbeiten, die es müssen, weil sie sonst nicht über die Runden kommen. Ich hoffe auf viele Menschen, die es wollen, weil sie sagen, das ist genau der richtige Platz für mich, die richtige Aufgabe, die richtigen Kollegen und glücklicherweise kann ich damit noch meinen Lebensunterhalt sichern.
Ja, jetzt haben Sie ja vorhin schon erzählt, dass Sie auch 10 Jahre, glaube ich, sagten Sie, auch als Kabarettist quasi durch die Lande gezogen sind und ganz unterschiedliche Themen und auch Menschen bewegt und begeistert haben. Ich war selber auch schon mal Zuhörer und war da wirklich sehr, sehr auch berührt, kann ich sagen. Wie sind Sie denn jetzt eigentlich zu dem Thema Kabarettist gekommen? Also Sie haben ja gesagt, dass Sie quasi nach der Schule dann erstmal in die Verwaltung gegangen sind und Verwaltung und Kabarett, manche mögen Analogien herstellen, aber es liegt ja jetzt nicht unbedingt auf der Hand. Wie ist denn dazu gekommen?
Tatsächlich bin ich da auch wie die Jungfrau zum Kinde. Ich bin Anfang der 2000er mal eingeladen worden an die Evangelische Akademie Bad Boll, einen Vortrag zum Thema Behinderung und alles Mögliche. Und ich habe das so klassischerweise PowerPoint-Präsentationen, Theorie, Gesetzestexte und habe 3 biografische Geschichten eingebaut und bekam die Rückmeldung, die Geschichten waren am besten. 2. Vortrag, 5 Geschichten, weniger Charts. Irgendwann habe ich auf die Präsentation völlig verzichtet und habe nur noch Geschichten erzählt, die dann immer witziger wurden. Und dann stand ich irgendwann unter der Dusche und dachte mir, Rainer, du könntest ein Kabarettprogramm daraus machen. Habe mir gar kein zeitliches Ziel gesetzt. Nach 1,5 Jahren habe ich gesagt, so, alle Geschichten mit genug Pointen gespickt. Ich mache jetzt einfach Premiere, hatte glücklicherweise auch noch einen Partner oder beziehungsweise einen Kontakt. Habe dann in der Rheinbacher Stadthalle vor 400 Leuten zum ersten Mal auf der Bühne mit dem Titel Kabarettist gestanden. Das hat glücklicherweise super geklappt. Die Leute waren begeistert und ich habe gedacht, das macht richtig Spaß. Und zack war ich drin und habe meine Karriere dann so ein bisschen umgebogen.
Ja. Hochspannend. Haben Sie so eine Lieblingsgeschichte mit Pointe?
Ach, tatsächlich, nette Frage, weil meistens werde ich gefragt, erzählen Sie mal einen Witz. Ich sage, ich habe in meinem ganzen Programm keinen einzigen Witz, sondern ich erzähle nur Geschichten, wie das eben die Stand-up-Comedians machen. Du stehst auf der Bühne, erzählst eine Geschichte, machst lustige Bemerkungen. Die ganz kleinsten ist immer, dass ich natürlich meine Lebensgefährtin lobe, weil sie wahnsinnig abwechslungsreich kocht. Mal schmeckt's, mal nicht. So funktioniert es. Aber ich habe tatsächlich ganz viele Geschichten mit Sinn. Deswegen habe ich mich Kabarettist genannt und nicht Comedian, weil ich gerne die Menschen auch zum Nachdenken bewegen möchte, zum Reflektieren. Aber das so humorvoll, dass es nicht wehtut.
Dann haben Sie ja in weiteren sehr, sehr, wie soll ich sagen, spannenden Schritt gemacht. Manche würden vielleicht sagen, auch disruptiven Schritt, ich weiß es nicht. Jedenfalls von der Solo-Selbstständigkeit, vom Kabarett zum Vorstand bei der Diakonie Michaelshofen. Was ging Ihnen denn da durch den Kopf? Wieso ist das anschlussfähig aus Ihrer Sicht?
Also ich war bei der Diakonie Michaelshofen seit 2017 im Kuratorium, dem Aufsichtsgremium, und kannte das Unternehmen. Tatsächlich war es aber eine extrem große Veränderung. Als Solo-Selbstständiger bin ich für mich verantwortlich. Als Vorstand bin ich für 3.100 Menschen verantwortlich. Ich treffe Entscheidungen nicht nur für mich, sondern die betreffen sehr, sehr viele Menschen. Gleichzeitig habe ich nach 10 Jahren auf der Bühne gedacht, ach, langsam habe ich mich auch daran gewöhnt. Selbst wenn man sowas Exponiertes macht wie Bühnenmensch oder, also ich habe in meinem höchsten Jahr 140 Veranstaltungen, hatte immer mit anderen Menschen zu tun, viele abwechslungsreiche Themen. Das ist wirklich ein aufregendes Leben gewesen, aber selbst daran gewöhnt man sich. Und ich dachte, ach komm, so mit 58 eine neue Herausforderung in deinem Leben, wenn das Unternehmen sich auch traut oder mir das zutraut. Und tatsächlich, ich war ganz gewiss, ich bin hier in einem Team unterwegs. Auch wenn es 2 Vorstände gibt, es gibt 11 Gesellschaften, die haben alle eine Geschäftsführerin, einen Geschäftsführer. Wir treffen uns regelmäßig zu Leitungskonferenzen. Ich behaupte ganz gerne, wir treffen zwar Entscheidungen, aber seltenst alleine, ohne Beratung, ohne Diskurs, ohne Versuchen herauszufinden, in welche Richtung können wir gehen, wo stecken die Fallstricke, wie auch immer. Und das ist genau mein Ding. Also ich habe eine Vision, ich habe eine Richtung, die wird aber abgestimmt mit anderen Menschen. Und insofern habe ich gedacht, das ist für mich eine tolle Chance, Herausforderung, nochmal etwas ganz Neues zu machen, und bin dann, also erstmal gefühlt ins kalte Wasser gesprungen. Als ich im Wasser drin war, habe ich schnell gemerkt, es ist eigentlich warm.
Welche Rolle spielt denn Humor in Ihrer Arbeit oder in der Führung aus Ihrem Dafürhalten?
Also Humor kommt von Humores, in Bewegung setzen oder verflüssigen. Und das finde ich extrem wichtig, weil wir hatten ja Corona, da ging die Angst um. Wir haben ein Bürokratiewesen in Deutschland, was einem wirklich die Freude an der Arbeit auch versauen kann. Und wir arbeiten in einem Arbeitsfeld, wo wir es mit Menschen zu tun haben, die es richtig erwischt hat in ihrer Biografie. Kinder mit Gewalterfahrung, die traumatisiert sind, obdachlose Menschen, die alles verloren haben, Menschen, die einen Schlaganfall hatten und plötzlich gepflegt werden müssen, obwohl sie vor einem Monat noch sozusagen voll im Leben standen, als starke, gestandene Menschen. Und ich bin ja nun von Hause aus evangelischer Pfarrer, und tatsächlich ist der Humor da eine gute Tradition, weil ich sage immer, ey, vor Tod und Teufel habe ich keine Angst mehr. Ich weiß mich sozusagen auf der Seite der Hoffnung und des Gewinners, und daher ist Humor etwas wahnsinnig Befreiendes. Und merke das auch immer, es gibt ja auch DDR-Kabarettisten, die wunderbar agiert haben, die dann direkt am Anfang ihres Auftritts die Stasi-Leute, die sie im Publikum wussten oder mutmaßten, dann begrüßt haben mit, ach übrigens, an die Freunde der Stasi, kommen Sie bei meinem Programm mit oder soll ich lieber nachher mitkommen? Das hat was mit Freiheit zu tun, mit einer Souveränität, sich nicht einengen zu lassen. Und ich glaube, dass wir genau diese Zuversicht, diese Hoffnung brauchen, und die müssen Führungskräfte auch ausstrahlen. Und insofern ist Humor für mich unabdingbar.
Sehr, sehr interessant. Jetzt haben Sie nochmal eine Brücke geschlagen, auch zu Ihrem Werdegang, der ja in der Tat etwas ungewöhnlich ist, finde ich. Sie haben ja erst quasi die Verwaltungswirt, wie soll ich sagen, Richtung eingeschlagen und danach nochmal ein Studium der evangelischen Theologie. Wie kam es denn dazu?
Naja, in der Tat ist es eine persönliche Entwicklung. Nach dem Abitur dachte ich, ich dachte nicht, was sind meine Talente, sondern welchen Beruf kann ich ausüben? Und das war vermutlich der Fehler. Und dann kommt man eben schnell so Schreibtisch, Büro, Akten, verwalten wäre gut. Habe mich dann bei der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen, aber auch bei verschiedenen Kommunen beworben, bin da genommen worden und merkte von Anfang an, ja, geht, ist aber nicht inspirierend. Das ist nicht der Pool, in dem ich schwimmen will. Ja, ich habe dann meinen Eltern zuliebe und auch, weil ich dachte, naja, komm, jetzt hast du es angefangen, musst es auch durchziehen, dann hast du wenigstens diese Ausbildung. Und habe dann aber nach anderthalb Jahren, nach meiner Ausbildung, meinem damaligen Bürgermeister gesagt, nee, das geht nicht, ich gehe ins Studium. Tatsächlich war das eine Frage des Engagements. Ich wollte die Frage um Gott klären, was ist dran an der Sache mit Gott? Und habe auch gedacht, es gab mal so ein prophetisches Wort, dass jemand, der mich als Jugendlicher erlebt hat, und ich hatte da nur eine ganz kleine Andacht, wie wir das damals nannten, so ein paar Impulse für den Tag. Und dann kam nachher auf mich zu und sagte, sag mal, willst du nicht Pastor werden? Da war ich 15. Ich hatte das überhaupt nicht im Sinne. Aber ich merkte, das ist ein Talent von mir. Ich kann mit Menschen, ich kann mit Sprache, ich bin verstehbar. Und dann gab es tatsächlich einen Freund, der sagte, hör mal, ich studiere in Wuppertal, wollen wir nicht eine WG machen, eine kleine Zweier-WG? Wenn du Lust hast, kannst du da anfangen zu studieren. Ich dachte, ach komm, den Testballon lasse ich mal steigen, zurück ins Büro kann ich immer gehen. Wusste aber nach 3 Wochen, das ist mein Ding. Also es gab dann gar keine Zweifel mehr, habe dann irgendwann meine Kommune angerufen, so Leute, die Beurlaubung könnt ihr vergessen, ich steige aus und zwar endgültig und definitiv und habe das nie bereut. Also es war wieder eine Entscheidung des Herzens.
Sehr beeindruckend. Jetzt sind Sie ja als Vorstand, um in die Gegenwart zurückzukommen, schon auch ja, verantwortlich für über 3000 Mitarbeitende, für Menschen in der sozialen Interaktion, Betreuung für Ehrenamtliche und dergleichen. Was bedeutet da Führung für Sie in einem diakonischen Kontext?
Das Wort Führung ist etwas trügerisch. Ich habe mal bei einem Vortrag den Titel verwendet, diakonische Führung braucht keine Führer. Also in Anlehnung an den Führer, den wir mal hatten in Deutschland. Weil die Frage ist, sind wir Führungskräfte oder sind wir Fürsorgekräfte? Diese Frage habe ich damals gestellt. Tatsächlich, wenn ich es mal hier auf die Diakonie Michaelshofen runterbreche, wenn ich 3 Monate wegen Krankheit ausfalle, läuft das Unternehmen weiter. Wenn die Frau, der Mann, die einen Menschen pflegt, mit dem zur Toilette geht, ihn füttert, wie auch immer, wenn die krank werden, haben wir sofort einen Notstand. Das merken Menschen ganz unmittelbar. Also ich bin für langfristige strategische Dinge, wie setzen wir unser Recruiting auf und so weiter und so fort, zuständig. Aber das mache ich nur, damit die Menschen, die am Menschen arbeiten, das möglichst gut können. Deswegen sage ich immer, also das ist wirklich so ein christliches Prinzip. Jesus hat seinen Jüngern mal die Füße gewaschen und hat gesagt, wer sozusagen Führer sein will, der soll allen anderen dienen. Ich sage immer, ich bin vermutlich der bekannteste Dienstleister meines Unternehmens, weil ich muss dafür sorgen, dass die Menschen gute Arbeitsbedingungen finden, dass sie sich wohlfühlen. Ja, oder um es psychologisch zu wenden, ich glaube, eine Führungskraft ist dafür da, dass Menschen ihr Bestes geben können, die besten Bedingungen für intrinsisch motivierte Arbeit geben, also Höchstleistungen will ich von denen haben. Und was brauchen die Menschen? Sie brauchen Selbstwirksamkeit, also die müssen für Dinge verantwortlich sein, sie müssen Erfolge sehen, sie brauchen Autonomie, niemand will Marionette sein, ich schreibe niemandem vor, hier, du musst das in diesen 10 Schritten machen, sondern die Aufgabe wird klar definiert. Dafür bist du zuständig, wie du es machst und wie ihr es im Team macht. Das muss das Team eigenverantwortlich klären. Und ich brauche Bindung. Wir brauchen Halt, wir brauchen Wertschätzung. Also nicht Bonus. Wir verwechseln das ganz gerne mit einer Belohnung. Eine Belohnung ist aber keine Wertschätzung. Eine Belohnung ist tatsächlich das extrinsische. Es kommt noch irgendetwas dazu. Es gibt viele psychologische Studien, die sogar beweisen, dass Menschen, die vorher leidenschaftlich gerne eine Aufgabe gemacht haben, wenn man dann sagt, so, wenn du diese Aufgabe jetzt für Geld machst, dass die Motivation eher sinkt und nicht steigt. Deswegen haben wir alle Boni im Unternehmen abgeschafft. Wir sagen, wir haben tarifgebundene Arbeitsplätze, wir haben sichere Arbeitsplätze und wir haben Arbeitsplätze, wo du Verantwortung übernimmst und ja, dann sind die Menschen motiviert.
Das heißt, Führung heißt für Sie eher dem Mensch, wie soll ich sagen, eine übergeordnete Zielsetzung in der Abstimmung zu geben und quasi die Eigeninitiative und die Eigenmotivation zu fördern. Würden Sie das so sagen?
Das würde ich so sagen. Ich habe ja eben das Wort Fürsorgekraft. Mhm. Also als Führungskraft sorge ich dafür, dass mein Team Topleistungen bringen kann. Wir haben natürlich auch nicht in der Diakonie solche Ziele. Wir müssen jedes Jahr um 10% wachsen oder. Wir müssen gesetzliche Vorschriften umsetzen, wenn die sich ändern. Aber auch da, ne, die Schutzkonzepte, die wir als Unternehmen aufsetzen und aufschreiben, erarbeiten oft die Kollegen, die wirklich damit zu tun haben. Und wir setzen das dann in Kraft und kommunizieren es nach außen, wie auch immer. Also Vorstand in einem diakonischen Unternehmen heißt für mich, ich sorge dafür, dass die Menschen im Unternehmen sehr gut arbeiten können, sodass die Menschen, für die wir arbeiten, größtmögliches Benefit.
Ja. Gab es denn eine besondere Begegnung oder Entscheidung in so einer Führungskonstellation oder Situation, die Sie da nochmal ganz besonders geprägt hat oder vielleicht auch gefordert hat? Weil das, was Sie jetzt bisher beschrieben haben, das ist ja eigentlich durchgängig positiv gewesen. So, mhm. Aber das Leben, zumindest nach meiner Erfahrung, ist ja leider nicht immer so, dass man sagt, alles gelingt. Ja? Also gab es da mal Situationen, wo Sie auch selber als Führungskraft gemerkt haben, oh, das hat mich jetzt irgendwie nochmal zum Nachdenken gebracht, das war irgendwie besonders, das war so ein einschneidender Moment oder vielleicht auch eine kritische Führungssituation?
Darüber denke ich nach und in der Zeit erzähle ich aber tatsächlich, ich habe wundervolle Führungsmenschen im Leistungssport erlebt. Also meine Heimtrainerin Susanne Eppstein zählte dazu. Als ich dann irgendwann ein bisschen konditionell nicht so ganz gut drauf war, kam sie irgendwann rein und sagte, Rainer, wir müssen Beinarbeit machen. Jetzt weiß niemand, was das bedeutet. Es ist wirklich eine Schinderei. Sehr rhythmische Übungen, Leistungsdiagnostik, das über Monate. Also das ist alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Warum? Erstens, weil ich der festen Überzeugung war, Susanne will mich zum Europameister machen. Die ist auf meiner Seite, die das will, das Beste für mich. Zweitens, sie hat mir den Sinn erklärt. Sie hat mir Videoaufnahmen gezeigt, wo ich wirklich nicht topfit erschienen bin. Also die drei Dinge, also ich bin auf deiner Seite. Ich bin höchst kompetent, ich bin gut ausgebildete Trainerin, ich verstehe mein Geschäft. Kompetenz ist eine der wichtigsten Säulen für positive Autorität. Und die dritte ist die Vermittlung von Sinn. Warum ist das überhaupt notwendig? Und ich sage immer, bei meinen Entscheidungen möchte ich genau diese drei Dinge. Wir kommunizieren, warum ist das notwendig? Wir erklären es, wir zeigen uns damit eben auch kompetent, damit die Menschen sich uns anvertrauen. Weil ich bin hier als Vorstand gewählt worden, aber eben nicht von den Menschen, für die ich jetzt der Vorstand bin. Deswegen habe ich als erste Aufgabe gesagt, ich, und das habe ich bei meiner Vorstellungsrunde immer gesagt, ich möchte mir Ihr Vertrauen erarbeiten. Wenn Sie nach 2 Jahren sagen, es ist gut, dass Rainer Schmidt hier Vorstand geworden ist, dann freue ich mich. Und wenn Sie das nicht mehr sagen, dann werde ich irgendwann hier von dannen ziehen, weil das ist die Grundlage meines Verständnisses, meiner Arbeit. Es gibt immer ganz kritische Situationen. Ich habe hier in einem Team mal gesagt, Leute, wenn ihr eine Führungskraft, 10 Leute im Team und einer arbeitet so, dass er sagt, jeden Brückentag bin ich eigentlich krank gemeldet und so weiter, dann kann man sagen, okay, ne, ja, die Führungskraft soll ja auf Seiten der Mitarbeitenden stehen, aber es gibt natürlich ein höheres Prinzip, nämlich das Team ist noch wichtiger als der Einzelne. Und das muss ich auch kommunizieren und sagen, hör mal, deine Arbeitsleistung nimmt deutlich ab, erkennbar ab, Du kannst mir gerne sagen, ob es irgendwelche Probleme gibt zu Hause. Woran liegt das? Hast du gesundheitliche Probleme? Ich will das verstehen. Wenn das alles gar nicht passiert, dann muss ich irgendwann auch sagen, es tut mir leid, es geht nicht mehr mit dir, weil wir müssen unsere Arbeit auf dieser Pflegestation gut machen. Und dafür brauchen wir alle helfenden Hände. Und jemanden durchzuschleppen, wird dann kritisch. Aber Sie merken, das ist der allerletzte Schritt, sich dann auch von jemandem zu trennen, weil das notwendig ist. Und das gelingt genau dann gut, wenn die Menschen sagen, ja, der macht hier gerade etwas, was für ihn selber auch eine unangenehme Seite hat, aber weil es notwendig ist. Wir verstehen, dass das notwendig ist. Und Führung muss dazu bereit sein. Wir können nicht immer nur sagen, wir erfüllen alle Wünsche. Nein, wenn die Wünsche eben nicht dem Zweck des Unternehmens dienen, dann erfülle ich die auch nicht.
Absolut. Da bin ich sehr bei Ihnen. Ich würde gerne noch mal von Ihnen so ein Geheimrezept fragen. Also wie Sie das eigentlich machen? Ja, ich kenne das selber von mir. Man hat eine arbeitsreiche Woche und just Freitagabend kommt eine ganz entscheidende Situation, eine Führungssituation, die einem selber als Führungskraft auch noch mal auffordert, authentisch, aber auch präsent zu sein und zu bleiben, wo man vielleicht von den eigenen Energiereserven jetzt auch nicht mehr so richtig viel im Tank in Anführungszeichen hat. Wie gelingt Ihnen das denn? Haben Sie da so ein Geheimrezept, quasi auch in herausfordernden Führungssituationen authentisch und präsent zu sein oder auch selber die Energiereserven immer gut aufzufüllen?
Also Sie haben es fast schon angedeutet, als wir gerade eben uns zu dem Gespräch verabredet haben, zusammengekommen sind, kam eine Kollegin tatsächlich so einer, boah, ich bin gerade völlig überfordert oder überarbeitet, viele Überstunden, das schaffe ich nicht mehr lange, ich muss da eine schnelle Lösung, ich bin am Limit. Und jetzt hatte ich natürlich unseren Termin, also habe ich ihr gesagt, das nehme ich total ernst, ich kümmere mich da nachher noch drum, obwohl ich gleich noch einen Aufsichtsrat habe und spätestens am Montag hören Sie von mir. Also ich habe das verstanden, ich werde es auch bearbeiten, aber jetzt nicht sofort, aber ich werde es nicht vergessen. Und sollte ich es doch vergessen, Montag rufen Sie mich an, wir müssen da unbedingt dran, also Sie müssen Verständnis haben. Und das heißt immer, Sie müssen eine gewisse Nähe sein. Wir haben in unserem Leitbild tatsächlich den Satz, wir sind nah am Menschen. Und das heißt für mich aber auch, ich bin nah an den Kolleginnen, nicht an allen 3000. Deswegen ist das Unternehmen aber so strukturiert, wie es strukturiert ist. Wir haben 11 Gesellschaften, die nicht zu groß werden dürfen. Wir haben eine Binnenstruktur, wo völlig klar ist, wer ist für welche Menschen da. Ich halte ganz viel von diesem, naja, in der Managementlehre heißt das so ein Ein-Minuten-Lob. Ich sage immer, nimm Lob weg, aber sage den Menschen nach irgendetwas. Wir hatten gestern eine große Veranstaltung bei uns in der Kirche mit dem Bundespräsidenten AD Gauck. Und natürlich habe ich zum Schluss einfach nur mal geschrieben, Leute, das war ganz großes Tennis. Es hat alles wunderbar geklappt. Ich bin stolz, dass wir das so hinbekommen haben. Einfach als ganz kurze Rückmeldung. Und da sage ich auch den Menschen, wenn ich sie treffe, also die Menschen müssen das Gefühl haben, der nimmt mich wahr. Ich bin nicht eine Nummer, sondern ich bin ein Mensch, dem fällt auch auf, wenn etwas nicht gut geht. Und letzter Punkt, ich glaube, dass Führungskräfte nicht unnahbar sind. Und ich verbocke auch manchmal Dinge. Und dann muss ich sagen, oh Leute, danke, dass ihr es mir anvertraut habt. Und ich fordere euch auch auf, wenn ich irgendetwas auslöse, wo ich gar keine Ahnung von habe oder wo ihr sagt, oh nee, Schmidt, das war aber nicht wirklich dolle, dann höre ich mir das an. Und entweder erkläre ich es, warum habe ich es so gemacht, oder ich sage, oh, bedauernswerterweise haben Sie recht. Aber danke, ich werde daran arbeiten, das werde ich verändern. Also wenn Sie keine Veränderungsbereitschaft haben und immer so tun, als sei die Führungskraft ganz oben, der Allwissende, also ich bin kein Gott, sage ich mal, und will das auch nicht werden und kann das auch nicht, das würde uns völlig überfordern. Und ich sage immer, Leute, nach jeder Veranstaltung, nach allem, was passiert, nach jedem Projekt, möchte ich mich mit euch hinsetzen und reflektieren, was hat richtig gut geklappt, wo waren Dinge, die wir schlecht gemacht haben, wo gibt es Verbesserungsbedarf. Ich erwarte von uns, dass wir eine lernende Organisation sind und da schließe ich mich ein. Und viele sagen, nee, das ist ja ein Kompetenzverlust und ich sage, das ist ein richtiges Standing. Wenn Sie als Chef es sich erlauben können und sagen, ich schließe mich da ein, merken die anderen, auch der ist entwicklungswillig und der verlangt das von sich und der braucht ein Feedback seiner Kollegen.
Ja, kann ich sehr viel mit anfangen. Was gibt Ihnen denn selber Energie oder wie laden Sie denn Ihre eigenen Energiereserven auf?
Also auch da das Gelingen, ne? So eine Veranstaltung wie gestern, ich habe den ganzen Nachmittag noch da gesessen und habe gedacht, Gott, ist das schön. Das Wasser ist wirklich warm und manchmal fühle ich mich da pudelwohl. Und tatsächlich sind es die Begegnungen, wo etwas richtig gut gelingt. Also die Arbeit an sich ist für mich etwas Beglückendes. Die Arbeit mit Menschen, wenn ich sehe, wir bewegen etwas, es gibt eine Veränderung, die kommt zum Ziel, da werden Widerstände überwunden. Das in der Tat, das ist das Ding, was mich vorantreibt. Wenn ich jetzt hier in so einer ganz erstarrten Organisation wäre, die nur als Ziel hat, wir bewahren den Status quo, dann weiß ich, meine beruflichen Stationen haben alle maximal 10 Jahre gedauert. Und dann habe ich gedacht, jetzt brauche ich wieder eine Veränderung. Es gibt Leute, die können 30 Jahre als Koch in einem italienischen Restaurant die gleiche Pasta machen. Aber es gibt eben Menschen, die sagen, so, jetzt muss ich mal Indisch kochen lernen oder jetzt eröffne ich meinen eigenen Laden. Ich brauche eine Herausforderung. Und ich glaube, Führungskräfte sind auf jeden Fall welche, die sagen, ich kann nicht 5 Jahre dasselbe machen und den Status quo bewahren, dann stimmt irgendwas nicht. Also mein Selbstverständnis ist, ich suche dann das Neue und da gibt es hier im Unternehmen wirklich jede Menge.
Ganz herzlichen Dank. Zum Abschluss die Bitte, einmal gemeinsam in die Glaskugel zu schauen, die Zukunft. Wohin geht denn die Reise im Thema Führung? Also was sind so Future Skills, wie man so schön sagt, die aus Ihrer Sicht gerade bei dem, was so in der Zukunft auch auf Sozialorganisationen zukommt, aus Ihrer Sicht unverzichtbar sind? Was braucht es dafür, um die Zukunft gut zu gestalten?
Erstmal ein kleines Wort zur Gesamtlage, weil ja sozusagen global die autoritären Führer gerade so das Image haben, hey, die sind wirklich besser. Also die USA hat Trump gewählt, weil der sagt, ich verspreche euch ein goldenes Zeitalter, alles wird viel besser. Ich kenne die Lösung für alle Probleme und die Menschen haben gesagt, ja, dir vertrauen wir. Genau aus diesen 3 Gründen. Er sagt, ich bin kompetent, ich meine es gut, America mache ich groß, so. Den Sinn und die Maßnahmen hat er irgendwie selten geklärt. Das war eher so, du hast wieder ein gutes Ego. Die Amerikaner sind die allerbesten. Jetzt nach der 2. Amtszeit, alle Wirtschaftsdaten zeigen steil nach unten. Es gibt wahnsinnige Verwirrung. Der Wohlstand in den USA schrumpft. Ich hoffe, dass die Menschen es wahrnehmen. Aber der Mensch ist oft verblendet und sagt, naja, wenn der Führer sagt, wir müssen durch ein Jammertal, dann glauben wir ihm das auch noch. Aber es gibt schon viele, die sagen, ob das so richtig ist. Und ich bin als Demokrat der tiefsten Überzeugung, dass diese autoritären Typen, die eben nicht allwissend und allmächtig sind, es aber von sich behaupten, dass sie irgendwann auf der Nase landen und die Menschen sagen, dieses Modell demokratisch, wir haben das Leben selber in der Hand, wir wollen eine wichtige Rolle spielen, wir übernehmen Verantwortung und zwar jeder Einzelne, wir können die Verantwortung nicht wegdelegieren an meine Führungskraft. So, das ist das, wo ich zutiefst davon überzeugt bin, dass das Zukunftsmodell ist. Wir brauchen hier 3.100 Menschen, die sagen, das ist meine Aufgabe. Und wenn ich nicht da bin, ist das schlecht, die macht kein anderer. Dafür fühle ich mich verantwortlich. Und das wird das beste Ergebnis für das Unternehmen bringen.
Lieber Rainer Schmidt, ganz herzlichen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Ich hoffe, Ihnen in den angeschlossenen Funkhäusern, hätte ich beinahe gesagt, weltweit hat es auch gut gefallen. Viele inspirierende Gedanken zum Thema Zukunft im Leadership in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Ganz herzlichen Dank und Ihnen und der Diakonie Michaelshofen weiterhin viel Erfolg.
Besten Dank auch.